Schönen guten Morgen. Ja, dieser Frage oder diesem Vers wollen wir nachgehen. In keinem anderen ist das Heil, außer in dem Namen Christi. Heil. Dieser Thema, das ich gegeben habe, Christus, das Heil der Welt, diesen Bibelvers, wer kannte den nicht? Ein ganz bekannter Vers. Ich habe den gelernt, als ich im Konfirmandenunterricht war. Vielleicht ist es anderen auch so gegangen. Dieser Vers, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Die Situation war die, Petrus und Johannes haben einen lahmen Mann geheilt. Dann wurden sie von der Tempelwache gefangen genommen und wurden dann verhört, weil sie über Jesus gesprochen haben. Und in diesem Zusammenhang, in ihrer Verteidigungsrede, sagen, es gibt keinen anderen Namen, der Rettung und Heil bringt, sondern Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. Das war schon eine Hammersache. Wenn ihr das zu Hause mal nachlest, auch nach einer modernen Übersetzung oder auch über die Hörbibel mal einfach reinhört, das war dramatisch. Und in diesem Zusammenhang kommt dieser Satz. Im Allgemeinen glauben wir das auch. Jesus Christus, das Heil der Welt, war der Slogan, das Motto der Allianzmission. Jetzt ist es immer noch ein bisschen anders formuliert, seit einigen Jahren. Christus, das Heil der Welt. Aber was bedeutet der Satz? Das Erste, die Frage, wenn etwas heilt werden muss, ist vorher kaputt. Ich kann mich gut erinnern, als mein kleiner Sohn, der war damals so 4 Jahre und ich hatte ihm ein Auto geschenkt und dann ist er damit gefahren und dann ist was abgebrochen. Und dann kam er zu mir, das Auto in der Hand und sagt, Papa, put heil machen. Was ist eigentlich kaputt? Unsere Welt ist kaputt. Wenn ich über Christus, das Heil der Welt, sprechen müsste, muss ich über die unheile Welt reden. Nehmen wir das Unheil in dieser Welt wahr? Das Kaputte? Ich glaube schon. Ich mag manchmal gar keine Nachrichten mehr schauen. Tagesschau. Früher hat man gesagt, bitte die Bild-Zeitung, halt die nicht so schief, da tropft Blut unten raus. Die Nachrichten sind doch nicht gerade erbaulich. Unsere Welt braucht Heil, braucht Rettung. Die Welt ist voller Schmerz. Nino D'Angelo sang ein Lied in den 80er Jahren, Jenseits von Eden. Unsere Erde ist ein Planet, kein Planet weint so wie unsere Erde. Denn wir leben jenseits von Eden. Etwas kaputt. Aber schauen wir wirklich hin oder schauen wir weg? Also ich habe die Tendenz, wegzuschauen. Haben wir wirklich Schmerz von Menschen wirklich aufgenommen? In unserer Zeit darf man ja keinen Schmerz mehr empfinden. Man darf die Träne ja nicht zulassen. Der Blick zur unheilen Welt tut weh. Ich erinnere mich noch sehr an Alberto. Wir waren ja in Brasilien und als ich Alberto kennenlernte, war er 13 Jahre alt. Ich sehe seine großen Augen und ich erzählte ihm von Jesus. Alberto kam aus einer Familie, der es am Anfang gut ging. Und dann kam eine Krise in diese Familie, sein Vater verlor den Job, fing an zu trinken und die Familie zerbrach und er kam ins Kinderheim. Am Anfang ist er erst von zu Hause abgehauen, hat als 10-, 11-Jähriger auf der Straße gelebt. Und deswegen kam das Jugendamt, hat ihn ins Kinderheim gesteckt und dann begegne ich ihm. Als er 18 war, 19 war, 18 Jahre, fing er an, kriminell zu handeln. Mit 19 geschah Folgendes: Er überfiel mit seinem Freund einen kleinen Minibus und da saß ein Wächter drin. Der Wächter zog die Pistole und erschoss die beiden jungen Leute. Er hatte nicht viel, der Alberto, aber in seiner Tasche hatte er all die Geburtstagsgrüße und die Karten, die ihm gegeben wurden. Das war sein Schatz. Alberto war ein trauriges Schicksal. Hat mir wehgetan, als er starb. Oder das andere. Statistisch gesehen, an der Uni in Köln hat man eine Untersuchung unter Studenten gemacht und hat versucht festzustellen, wie viele der Studenten sind als Kinder missbraucht worden. Anonyme Umfrage, und es kam raus, dass 25% der studierenden Frauen vor dem 14. Lebensjahr von jemandem missbraucht worden ist, der über 18 Jahre war. Das ist Deutschland. Ich habe ein junges Mädchen kennengelernt. Andrea war so um 10, zwischen 12 Jahre. Sie gehörte zu unserer Kindergruppe in São Paulo. Und eines Tages kam sie, war völlig zerstört. Was war geschehen? Die Mutter drogenabhängig, brauchte Geld, hat einem ihrer Freier, ihre 10-jährige Tochter, verscherbelt für ein Wochenende, dass sie sich damit vergnügen könnte. Das ist das, was unsere Welt erlebt. Und schlimm ist, wenn Kirchen, Lehrer, Schutzbefohlene missbrauchen. Eine andere Seite: Wir leben die Globalisierung. Auf der Welt geht es rund. Und wie viel Ungerechtigkeit ist da? Wie viele Kulturen zerbrechen? Wie viele Beziehungen zerbrechen? Wie viel Heimat wird verloren gegangen? Die Bevölkerungsbewegung ist so: Zurzeit haben wir, das stellen wir uns vor, fast 90 Millionen Flüchtlinge, die zurzeit kein Zuhause haben, die irgendwo weg sind, die noch unterwegs sind, in Flüchtlingscamps, auf der Straße. Das ist mehr, als wir Bürger in Deutschland haben. Aber nicht nur das, es sind Millionen von Menschen, die auch beruflich transferieren. Wir hatten ungefähr 1 Million Umzüge im letzten Jahr in Deutschland gehabt. Beruflich bedingt. Das heißt, immer weg hin. Krieg. Der Ukraine-Krieg ist nur einer von vielen, der auf unserem Globus läuft. Und welche Auswirkungen der hat, das spüren wir heute. Krieg hat nur Verlierer. Es gibt keinen Gewinner bei einem Krieg. Alle verlieren. Und dazu gehört ein Mord, Völkermord. Ich habe letzte Woche was gelesen, dass 70.000 russische Soldaten mittlerweile gefallen sind. 70.000 junge Männer sind getötet worden. Mütter, die weinen, Frauen, die weinen, Kinder, die weinen, weil sie ihren Papa verloren haben. Das ist der Ukraine-Krieg. Krankheiten. Wir leben alle noch mit Covid, aber es gibt noch viele andere Krankheiten. Eine weltweite Epidemie, Pandemie kann jederzeit auftauchen. Mit schlimmeren Viren und schlimmeren Bakterien. Armut. Über 1 Milliarde Menschen haben heute Morgen noch nichts gegessen. Ich erinnere mich noch gut in Recife, wir gingen dort durch die Straßen mit meinem Freund und wir kamen an eine Straßenecke. Da saß eine Frau mit 2 kleinen Kindern. Sie hatte eine Konservendose da, hat ein bisschen Feuer gemacht und die Konservendose war da und da köchelte Wasser drin. Und dann nahm sie ihm Salz, streute es rein und dann fing sie an, eine Zeitung zu zerreißen und in das Wasser reinzutun. Und rührte dann um, wir standen so ein bisschen abseits. Und, dann dachte ich, ja. Und plötzlich nahm sie eins der Kinder, nahm den Löffel, diesen Zeitungsbrei und gab es dem Kind. Wir sind dann hin und haben dann noch Brötchen gekauft und so weiter. Aber das geschieht. Hunger. Und die Politik, was macht die? In Brasilien erzählt man sich einen Scherz, der sehr, sehr bitter ist. Man sagt einfach, wusstet ihr, dass nur einmal in der Geschichte Brasiliens es geschah, dass das Parlament, die Regierung, der Senat, der Gouverneur von Brasilia und die Abgeordnetenversammlung in Brasilia einstimmig etwas beschlossen haben. Die haben sich immer gestritten, aber bei diesem Fall waren sie einstimmig. Ja, so unmöglich. Wie kommt das denn? Ja, die haben beschlossen, alle Tauben in Brasilia zu töten. Wieso die Tauben? Machen die überall Dreck? Nee, nee, die flogen überall rum. Und in jedem Fenster saßen die und die Abgeordneten mussten das ständig hören. Korrupt, 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 korrupt. Bitter, ne? Aber versteht ihr, wer gibt dieser Welt Heil? Mit der Korruption sind wir nicht weit her. Schlesinger und so weiter, ne? Da könnte man eine ganze Reihe machen. Welche Leiche hat unser Bundeskanzler im Keller? Ich weiß es nicht. Ich will auch kein Urteil treffen. Aber es ist nicht alles so sauber. Angst. Die WHO, die World Health Organization, also die Gesundheitsorganisation der UNO, hat festgestellt, dass das weltweit bestimmte Gefühl Angst ist. Basiert auf einer Situation, dass das größte Leiden der Menschheit Einsamkeit ist, existenzielle Einsamkeit. Ich bin allein. Durch die Globalisierung, durch die weltweite Bewegung werden Familien zerrissen, Kulturen gehen kaputt, es gibt keine Beziehungen mehr. Früher gab es in den Dörfern noch die Clans, also die Familienbeziehungen. Man hatte in einem Dorf normalerweise um die 25 gute Bekannte, mit denen man Gemeinschaft pflegen. In Frankfurt ist heute der Durchschnitt an freundschaftlichen Beziehungen von einer Person auf maximal 3. Man hat 3 gute Beziehungen, wenigstens sind die soziologischen Studien, die dahin gehen. Unsere Welt ist unheil. Unsere Welt ist nicht gesund. Die Menschen sind nicht gesund. Es ist eine unheile Welt. Es ist eine kaputte Welt. Und kaputte Menschen. Es sind Menschen, die letztendlich nicht wissen, wie sollen wir denn leben. Der Schrei der Menschheit hört man immer. Auch wir hören den. Und wir kennen den Schmerz der Seele. Und dann kommt dieser Satz, in Christus ist Heil. Glauben wir denn, dass dieser Jesus von Nazareth wirklich auch heute Heil bringt, Sachen heil macht? Ist doch unmöglich, dass Heilung durch Christus in der Ukraine geschieht. Dass Heilung für die 1 Milliarde Hungern geschieht. Heilung für die missbrauchten Mädchen geschieht und missbrauchten Jungs. Und wir sagen ja so ganz einfach auch im Glaubensbekenntnis und auch ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Was wollen wir da damit sagen? Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus, da muss ich sagen, Christus ist Gott. Das sagt uns wenigstens die Theologie, ne? Christus ist Gott selber, von der Dreieinigkeit. Gott ist Christus. Er ist Gott. Derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Und dass Gott selber sich nicht von dieser kaputten, selbstgerechten und zerstörerischen Welt distanziert hat. Sondern dass er hineinkam in unsere kaputte Welt, in diese kaputte Welt, die reale kaputte Welt, in der einer den anderen verletzt, einer den anderen wehtut, in der Ungerechtigkeit dominiert, in der Ungerechtigkeit einfach an der Tagesordnung sind. In diese Welt kommt Gott und sagt, ich bin einer von euch. Wir glauben an Jesus Christus, wir glauben, dass er Gott war. Und das Bekenntnis, das wir haben, dass er am dritten Tage starb und am dritten Tage auferstanden ist. Er starb und litt unter Pontius Pilatus und zwar für die Sünden der Menschheit, für uns, für das, was Menschen verkehrt gemacht haben. Sünde ist ja die Zielverfehlung, die Zweckentfremdung. Und geschaffen wurde der Mensch von Gottes Seite her, um einander zu lieben, einander gut zu tun, um wohl zu tun, um eine heile Welt zu haben, heile Beziehung haben. Und weil wir das nicht taten, starb Jesus Christus. Und als gute Mitglieder einer freien evangelischen Gemeinde, man wird ja hier nur Mitglied, wenn man es bekennt, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Vielleicht formuliert ihr das ein bisschen anders hier in Hofheim, aber im Grunde genommen glaubst du an Jesus Christus, bist du durch ihn persönlich gerettet? Ja, das glaube ich. Und dann kann man Mitglied werden. Ist im Grunde genommen die einzige Voraussetzung, um Mitglied einer freien evangelischen Gemeinde zu werden. Und das heißt also, ich habe erkannt, ich habe Dinge in meinem Leben verkehrt gemacht, ich habe gesündigt, ich bin schuldig geworden an anderen. Und das bekenne ich. Und dann wird mir vergeben. Und dann bin ich froh und gehe zum Abendmahl, lass mich taufen und sagen, Halleluja, ich bin gerettet. Ich möchte über eine andere Seite der Sünde reden. Das war die aktive Seite der Sünde, die ich habe gesündigt und Jesus starb für mich. Aber es gibt auch die andere Seite. Der andere hat gesündigt und Jesus starb für den auch oder für die. Die passive Seite der Sünde. Jeder von uns wurde schon Opfer der Sünde von anderen. Das ist so. Ein anderer Mensch hat gesündigt und ich bin sein Opfer. Die Sünde des anderen hat mich ganz tief verletzt. Sie hat mir wehgetan. Die Ungerechtigkeit ist geschehen und geschieht heute zu tausenden Fällen in dieser Welt. Und Ungerechtigkeit, die geschieht, löst bei uns Menschen ein Gefühl aus. Gefühl von Zorn. Am liebsten würde ich, man möchte sich rächen. Man möchte die Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit verwandeln. Und da brodeln die Gefühle. Und Zorn ist da. Das Blöde ist, wenn wir es nicht schaffen, Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit zu verwandeln, dann verwandelt sich Zorn in Frustration und Bitterkeit, in Groll und Hass und Wut und wird zerstörerisch. Deswegen lehrt uns die Bibel, lasst die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Zürnet, aber sündigt nicht. Wenn wir es nicht schaffen, sofort Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit zu verwandeln, dann hat das Auswirkungen auf die Seele des Menschen. Der Krieg in der Ukraine ist nicht neu. Er geht schon über Jahrhunderte. Und die Ukrainer haben so einen Hals gegen Russland. Zur Zeit Stalin wollte er die Ukraine, das ukrainische Volk, ein für alle Mal eliminieren. Er verbot die Sprache. Er verbot alles. Und Tausende, ja, bis in die Millionen hinein, wurden Menschen umgebracht. Und wenn wir nach Spanien schauen, die Katalanen von Barcelona, wir schauen da vielleicht manchmal komisch hin, die wurden von den Spaniern, die Katalanen, auch über Jahrhunderte unterdrückt. Sprache durfte nicht gelehrt werden in der Schule. Stellt euch mal vor, wir dürften plötzlich kein Deutsch mehr reden, sondern müssten Russisch reden oder Englisch. Das hat Wut erzeugt, Groll über Jahrhunderte hinweg. Und das bricht jetzt mal aus, die Basken in Nordspanien. Und das ist eine Todesspirale, auch wenn wir individuell sind. Ungerechtigkeit, die nicht in Gerechtigkeit verwandelt wird, Bitterkeit und produziert wieder Ungerechtigkeit und das Gefühl von Ohnmacht und Frustration dabei. Und dann kommt Resignation, Wut, Hass, Bitterkeit und ein Verletzter verletzt den anderen. Opfer, Täter, Opfer, Täter, Opfer, Täter. Und es schaukelt sich hoch. Und Familien, Ehen zerreißen, weil sie immer diese Spirale haben. Opfer, Täter, Täter, Opfer, Opfer, Täter. Und so zerbrechen Familien, gibt Streit über Generationen hinweg. Wir leben in einer Welt der Verletzten. Und gerade in dieser Welt der Verletzten kommt Gott und leidet selbst die Ungerechtigkeit im höchsten Maße in Jesus Christus. Er, der wahre Mensch, ist der zerschlagene, gegeißelte Mensch dort am Kreuz. Christus, Heil der Welt, weil er selber der Zerschlagene ist. Der zerschlagene Rücken Jesu Christi ist das Bild der zerschlagenen Menschheit. Und allein die Tatsache, dass Gott selber einer von uns wird, Mensch wird, sich so mit uns identifiziert, ist schon wahnsinniger Trost. Wir sind auf diesem Planeten nicht allein gelassen worden. Gott selber ist der mitleidende Gott. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er trug die Sünden der ganzen Welt, auch die Sünde desjenigen, der mich verletzt hat. Jesus tritt für ihn ein. Für mich selber, in dem mir bewusst wurde, ich bin ein sündiger Mensch, hat eine kleine Geschichte aus dem Leben von Zar Peter dem Großen mich mal bewegt. Da war ein junger Mann, Offizier in der russischen Armee, kam aus einem guten Elternhaus, war sogar noch entfernter Verwandter von Zar Peter dem Großen, ich glaube, er war 3, 4 Stationen verwandt. Und Peter kannte diesen jungen Mann von Jugend auf. Und dieser junge Mann war kein böser Mensch, aber leichtsinnig. Er hat gespielt und hat Geld verloren. Und weil er verantwortlich war für die Kasse des Regiments, widerstand er nicht der Versuchung, als er dann immer versuchte, mit neuem Spiel seine Schuld wieder zu bezahlen, dann hat er sich an der Kasse vergriffen. Und nun kam es, dass Kassenrevision angesagt war. Und er machte seine Rechnung. Und er schrieb auf, das und das und das und das, bin ich schuldig gewesen. Und dann schreibt er auf seinem Zettel drauf, eine so große Schuld, wer kann sie bezahlen? Und er sinkt darüber auf den Tisch, hat die ganze Nacht durchgerechnet und am Morgen nimmt er seine Pistole, macht fertig und sagt, ich mach Schluss. Aber er war so müde und schläft ein. Zufälligerweise kam Zar Peter der Große dadurch und sieht dann noch im frühen Morgen, es war noch ein bisschen dunkel, sieht er Licht, geht in das Zimmer rein, sieht die Rechnung und begreift. Eine so große Schuld, wer kann sie bezahlen? Dann nimmt er das Blatt Papier und schreibt, Peter, der Große, oder sein Name, alles bezahlt. Als der junge Mann ein bisschen später aufwacht und das sieht, sieht seine Pistole da liegen, sieht diesen großen Blatt und sieht diese Rechnung quittiert, dann geht er schnell hin und sucht, ob die Unterschrift stimmt. Und sie stimmte. Nun, dieser junge Mann hat nie wieder etwas aus der Kasse genommen. Er war seinem Herrn dankbar und hat ihm treu gedient. Das ist doch für mich geschehen. So hat Gott mich doch mit sich selber versöhnt, dass Jesus meine Schuld bezahlt hat. Und Jesus hat die Schuld von Jochen bezahlt, von Maria. Die Schuld auch desjenigen bezahlt, der für mich derjenige war, der an mir schuldig geworden ist. Ich habe Schwierigkeiten beim Beten des Vaters Unsers, wenn es an die Stelle kommt. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Sagt Herr, vergib mir die Schuld, aber bitte nicht so, wie ich meinen Schuldnern vergebe. Vergibst du? Die Botschaft, das Heil der Welt liegt darin, dass Versöhnung geschaffen wird, dass Vergebung ausgesprochen wird. Vergebung von Gott zu Menschen, aber auch Vergebung von Mensch zu Mensch. Es geschieht nur Heil in der Ukraine, wenn Vergebung ausgesprochen wird zwischen Russland und der Ukraine. Ohne Vergebung wird der Krieg immer, immer weitergehen. die Friedensverträge, die Deutschland mit Frankreich gemacht hat, waren auch Vergebungsverträge. Hat zwar nicht jeder nachvollzogen, aber wir haben uns Jahrhunderte bekämpft. Lektion: Christus, das Heil der Welt. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sendet uns in dieser Welt, um Versöhnung auszusprechen. Versöhnung zu leben. Frieden zu stiften. Geht nach Hause und vergebt denjenigen, die an euch schuldig geworden sind. Jesus ist für den gestorben. Gibt es eine Sünde von dem Menschen, der dich verletzt hat, für die Jesus nicht gestorben ist? Ist also alles bezahlt. Und wer nicht vergibt, der zerstört sich nur selber. Wer nicht vergibt, liegt nachts wach und dacht, wie kann ich dem heimzahlen? Oder der heimzahlen? Jesus sagt, liebet eure Feinde und fällt es so sauschwer, unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde zu lieben. Warum fällt es uns schwer? Ja, weil sie uns wehgetan haben. Ja, sie haben uns wehgetan. Aber vergib, denn wir sind Boten der Versöhnung. Wir sind diejenigen, die Versöhnung in diese Welt hineinbringen, die Gottes Liebe hineinbringen. Wir sind diejenigen, die Christus hineintragen. Christus in uns ist das Heil für den anderen. Ich bin oft umgezogen. Und seitdem ich im Glauben an Jesus Christus bin, stelle ich mir immer die Frage, wenn ich irgendwo wieder wegziehe, was sagen die Leute über den Johannes Clement, der dort gewohnt hat? Sagen sie, das war jemand dort, an dem haben wir Jesus kennengelernt? Ich erinnere mich gut an Lucia, einer unserer Missionarinnen, Mitarbeiterinnen in dem Missionswerk Szene in São Paulo. Die kümmerte sich um die total kaputten Leute. Und da war ein Travestie, der sich prostituierte. Und sie ging immer hin und er war krank, HIV-positiv. Und Lucia hat sich um ihn gekümmert, hat ihn dann immer versorgt. Und wenn es ihm dann wieder einigermaßen ging, ging er wieder auf die Straße und er zog über Lucia halt diese komische, fromme, die heilige Schwester Lucia, ach, die hilft mir sowieso immer. Und dann macht sich richtig lustig über sie. Und dann war es mal wieder so weit, er war wieder aufgepäppelt, ist wieder auf die Straße gegangen und dann kriegten wir mit, dass er wieder über Lucia lachte. Und als Leiter sind wir dann mein Freund Nivaldo und ich zu Lucia hingesagt und Lucia, jetzt hör mal zu. Der Antonio oder Antonia, je nachdem, wie er sich genannt hat. Schluss, wir haben so viel zu tun. Wir kommen ja gar nicht durch. Und der nutzt nur die Zeit aus, der lacht sich kaputt über dich. Zu dem gehst du nicht wieder hin. Ist das okay? Es gibt genug andere, um die du dich kümmern kannst. Schwer ins Herz, sagte sie, ja, ist okay. Sie hielt es 3 Tage aus. Am 4. Tag kam sie an und sagte, darf ich wieder mal zum Antonio gehen? Dann sagte mir, du weißt, wir haben das abgemacht. Du musst ihm einfach zeigen, dass das so nicht geht. Dass wenigstens ein bisschen Respekt wir erwarten. Dann kam sie nach einer Zeit wieder, ich muss dorthin. Dann sagten, du gehst aber nicht allein, nimmst nur eine andere Mitarbeiterin mit. Und dann kamen sie dort in das Zimmer rein, die beiden. Und die andere war so burschikos und sagte, hier geht's lang. Und dann machte sie die Tür aus und dann sagt Antonio, Schwester Lucia, endlich kommst du. Ich habe dich so vermisst. Und dann sagt die andere, hier, jetzt kannst du schön vom Reden und schön gut tun, aber dann ist sie wieder raus, dann lachst du über sie und ziehst wieder über sie her. Also ich möchte dir eins sagen, so läuft es nicht. Er achtete gar nicht darauf, sagte: Schwester Lucia, ich muss mich jetzt bekehren. Ja, wieso? Du meinst ja doch nicht ernst, du hast das schon so oft gesagt. Nein, früher wusste ich ja nicht, dass Jesus wirklich existiert, jetzt weiß ich das aber. Ja, wieso? Hast du was erlebt, eine Erscheinung gehabt? Schaut er sie an und sagt: Nein, keine Entscheidung, Erscheinung. Und dann sagt er folgenden Satz: Während der letzten 2 Jahre kam der Herr Jesus jeden Tag hier vorbei. Die letzten 3 Tage war er nicht da. Antonio hatte gespürt, dass Lucia Jesus in sich hatte. Sie war eine Christusträgerin. Antonio kam wirklich zum Glauben. Und für 2 weitere Jahre lebte er dort und war ein Zeugnis für Jesus Christus und predigte das Evangelium, bis er dann an HIV starb. Bist du ein Christusträger? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, heißt zum Schluss: Nun bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, diese 3. Liebe ist die größte. Glaubst du wirklich, dass Gott in diese Welt kam, in Jesus Christus und sagt: Ich bin bei euch? Nun bleibt Glaube. Glaube an diesen Gott, der sich um unsere verfluchte, kaputte, zerrissene, zerschlagene Welt kümmert. Ihn kümmert's. Da bleibt Liebe, dem anderen zu zeigen, mit Worten und in Taten, gut, dass du existierst. Es ist gut, dass du da bist. Das ist nämlich Liebe. Und Hoffnung, Perspektive. Letzte Woche bekam ich eine Mail: Das Ende naht. Mit biblischen Prophezeiungen und was weiß ich nicht alles. Kam da. Dann habe ich geschrieben: Wenn ich das, was du mir hier aufgeschrieben hast, lese, dann möchte ich diesen Satz nicht vergessen. Wenn ihr das alles seht, was geschieht, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Ich warte nicht auf den Untergang dieser Welt, sondern ich warte auf die Wiederkunft Jesu Christi, der sein Reich des Heiles Gottes aufrichten wird. Nun bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Und lasst uns dort, wo wir sind, Christusträger sein. Dass die Leute an uns spüren, dass ein Mensch in dem Jesus Christus lebt. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus. Wir wünschen Ihnen und beten, dass Gott Sie segnet und zum Segen für andere Menschen in Ihrer Umgebung setzt. Danke Ihnen fürs Zuhören.